Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles muss raus mit mir, Thilo Mischke, und meinem heutigen Kollegen, nicht Gast, weil wir arbeiten regelmäßig auf Patreon zusammen, Martin Lautwein. Wir sprechen über die aktuellen Entwicklungen im Iran und wir diskutieren auch ein bisschen. Wir sprechen darüber, wie über Dubai geredet wird. Wir sprechen aber auch darüber, warum es eine Katastrophe ist, dass das US-Militär nicht die Menschen gerettet hat, die auf dem versenkten iranischen Schiff arbeiten. Wir sprechen darüber sehr ausführlich, was es bedeutet, dass Kurdinnen und Kurden bewaffnet werden von den USA und warum die Kurdinnen und Kurden den USA immer noch vertrauen. Das ist nämlich auch eine wichtige Frage. Martin gibt uns da einen sehr guten Deep Dive zu diesem Thema. Und ich glaube, dass ihr nach dieser Folge sehr gut informiert seid, was den Krieg am Tag 6 im Iran betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß und heute auch nur ein ganz kleiner Hinweis, wenn ihr weiter und noch mehr Informationen zum Iran möchtet, wir reden häufiger auf Patreon über die aktuelle Situation und lassen es von Martin einordnen. Warum Martin das kann, erkläre ich gleich hier in der Folge. Und wir hören uns bei Patreon oder nächste Woche Donnerstag. Mein heutiger Gast ist ein Regular, wie man es schön nennt, Martin Lautwein. Nee, er ist kein Regular, er ist einfach ein Arbeitskollege von mir. Wir arbeiten zusammen für Alles muss raus, für TMI und bei PKPP2. Es gab bei Spotify kurze Nachfragen, was Martin dazu befähigt, über den Nahen Osten zu sprechen und über kriegerische Ereignisse. Das ist ganz einfach für die, die es nicht wissen, für die, die nicht bei Patreon sind, weil da taucht Martin sehr häufig aus. Martin arbeitet unter anderem nicht nur als Heat Instructor, also als jemand, der Menschen darauf vorbereitet, wenn sie in gefährlichen Umgebungen arbeiten. Nein, Martin verfasst auch für uns schon sogenannte Security Briefings, in dem Situation und Lagen vor Ort aufgrund eines Netzwerkes, das Martin hat, eingeschätzt werden können. Also es gibt kaum jemand Besseren als für uns, für mich, als mit Martin über Sicherheitssituationen und kriegerische Auseinandersetzungen zu sprechen, weil er einfach sehr gut Bescheid weiß. Und zwar nicht nur geopolitisch, sondern auch technisch. Also Martin kann nicht nur erklären, warum bestimmte Länder miteinander nicht auskommen. Nee, Martin kann auch genau erklären, welche Waffen sie dabei benutzen und warum sie gerade diese Waffen benutzen. Und deswegen freue ich mich, dass wir Martin und ich eine aktuelle Einordnung der Ereignisse machen. Denn da sind einige Sachen wieder passiert, die sind besprechenswürdig. Ich will aber einmal ganz kurz, ganz am Anfang mit Martin, hi Martin.
Hallo Thilo.
Darüber sprechen, warum wir in Deutschland jetzt schon an Tag 6, ich glaube heute ist Tag 6 des Krieges, wieder so eine krasse, so Grabenkämpfe auskämpfen. Also die eine Bubble gegen die andere Bubble. Dieses sozusagen, warum der Krieg im Iran instrumentalisiert wird für ein wirklich ermüdendes, ich muss es so direkt sagen, wir haben Recht, ihr habt Unrecht und umgekehrt genutzt wird. Also ich finde, das ist eigentlich kaum zu überbieten. So, weil es geht jetzt echt um Menschenleben, es geht um eine Politik, es geht um wirklich große Geschicke. Und wir in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, führen eine wirklich seltsame, möglicherweise auch wichtige Debatte. Ich will sie gar nicht irgendwie verbieten, das auf gar keinen Fall. Aber sie ist so laut. Obwohl so viele Dinge passieren, wie zum Beispiel das, worüber wir reden werden, nämlich die Frage der Bewaffnung der Kurden. Was das bedeutet. Warum ist das so, Martin?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, zum einen ist es ganz schwer für Menschen, Gleichzeitigkeiten auszuhalten. Also ne, wir neigen ja immer sehr schnell dazu, oder dass wir irgendwie so eine Welt in der Waage wünschen, wo es irgendwie ein Gut und ein Böse gibt. Und alles, was da nicht reinpasst, ne, das versuchen wir halt, uns so zu deuten, dass es wieder funktioniert. So, ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und ich glaube auch da der andere Punkt, und das ist ja was wir generell die letzten Jahre sehen. Und ich glaube auch, das war auch immer so. Es ist nur jetzt wieder, muss man auch dadurch sagen, natürlich, dass man in Zeiten des Internets natürlich Informationen viel ungefilterter bekommt als, sagen wir mal, damals, wo es nur die Tagesschau gab. zum Beispiel. Also so diese Gegenöffentlichkeiten waren ja damals nicht so präsent, wie sie es heute sind. So. Und das macht es, glaube ich, einfach ganz schwer, sich einzugestehen, auch oft, dass man vielleicht nicht zu 100%ig richtig liegt oder zu 100%ig falsch. Und was ja, glaube ich, alle von uns die letzten Jahre gesehen haben, ist, dass die Narrative, die wir hatten, ganz egal auf welcher Seite wir zu welchem Konflikt stehen, anfängt zu bröckeln. Das kann man in Israel und Palästina sehen, dass auf einmal Leute, die sich immer auf der Seite der Unterdrückten in Palästina gesehen haben, auf einmal am 7. Oktober da standen und gedacht haben, okay, was passiert hier? Auf der anderen Seite natürlich genauso wenig die Leute, die in Israel den letzten Verfechter von Menschenrecht und Demokratie im Mittleren Osten gesehen haben und jetzt sich anschauen müssen, was in Palästina passiert. Das kann man im Ukraine-Russland-Konflikt sehen, das kann man eigentlich in jedem Konflikt sehen. Und ich glaube, diese Doppeldeutigkeit nicht, aber diese Gleichzeitigkeit, die hat es eigentlich immer gegeben. Aber jetzt ist die halt für alle Leute präsenter und lässt sich halt nicht mehr leugnen.
Kann man denn so wie lernen, dass man das aushält? Also warum? Ich meine, ich habe das Gefühl, dass wir beide als Menschen, die Kriegs- und Krisengebiete erfahren sind, wir waren in der Ukraine, wir waren im Nahen Osten, du warst gefangen, warst in einem Foltergefängnis in Syrien. Ich habe das Gefühl, ich ertrage diese Gleichzeitigkeit. Also sozusagen, ich kann irgendwie so, muss man diese Erfahrung gemacht haben, vor Ort zu sein, um zu verstehen, die Welt ist nicht so leicht in Schwarz und Weiß zu teilen.
Nee, ich glaube, das muss man tatsächlich nicht. Ich glaube, dafür braucht man vor allen Dingen eins, Empathie und so eine Bereitschaft, sich auch eine andere Seite anzuhören, weil ja auch trotz dessen, und das muss man ja auch dann wieder sehen, gibt es ja trotzdem, obwohl alles irgendwie graustufig ist, gibt es ja trotzdem richtig und falsch. Es gibt ja trotzdem ganz oft irgendwie trotzdem eine Seite in Konflikten. Ich meine, gucken wir nur in Richtung Ukraine, Russland, wo man sagen kann, ja, trotz all dem gibt es trotzdem eine Seite, die am Ende vom Tag nur ihre Freiheit verteidigt, ne? Und aber um das sehen zu können, so muss man sich halt alles anhören und da auch gegebenenfalls manchmal zu dem Entschluss kommen, ja, okay, also hier ist eigentlich gerade alles nur Scheiße. So. Und wenn wir jetzt Richtung Iran schauen, auch da ist es ganz klar, am Ende vom Tag das Wichtigste, glaube ich, und das ist so ein Nenner, auf den sich, glaube ich, alle einigen können, ist, dass das iranische Volk befreit werden muss. So. Gleichzeitig aber kann man das Vorgehen der Vereinigten Staaten und Israels und deren Motivation dahinter mit Sicherheit kritisieren, weil es weiterhin fragwürdig ist, ob es da wirklich um die Iranerinnen und Iraner geht.
Da will ich dann kurz aus diesem Gespräch zitieren. Das fand ich ein spannendes, das habe ich auch Maral gefragt und das fand ich einen spannenden Punkt. Da hat sie dann eben gesagt, dass es wie so eine Art Nebeneffekt ist. Ich bin froh, dass die Iranerinnen und Iraner befreit werden, als Nebeneffekt für möglicherweise andere Deals, die stattfinden. Dass man das einfach akzeptiert, weißt du?
Ja. Und das wäre, also um ehrlich zu sein, natürlich was Erfreuliches. So. Aber die Frage ist halt, ob das so kommt und ob das Regime nicht nachher weiterhin im Sattel sitzt. Und wenn das Regime jetzt nicht gestürzt wird, wird die Opposition das bitter bezahlen.
Ich habe heute früh eine Statistik gesehen, so ein Balkendiagramm, dass immer weniger Raketen abgeschossen werden aus dem Iran pro Tag und das als Zeichen gedeutet wird, dass das Arsenal einfach bald aus ist, bald alle ist. Siehst du das auch so?
Das kann ein Zeichen dafür sein, durchaus. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch im Klaren sein, wie wir das ja auch die letzten Male schon gesagt haben, die iranische Bevölkerung wird nicht mit ballistischen Raketen bedroht, sondern durch die eigene Regierung. So, und dass man nicht gewillt ist, Boots on the ground zu haben, also eigene Truppen ins Land zu schicken, zeigt ja jetzt auch gerade die Diskussion um die Bewaffnung der Kurdinnen und Kurden.
Mhm. Und erzähl mal, was du alles dazu weißt. Das habe ich gestern nämlich auch gelesen und dachte so, okay, machen die Kurden jetzt, werden sie wieder mitmachen, wieder mit den Amerikanern zusammenarbeiten, um sich dann möglicherweise wieder enttäuschen zu lassen?
Ist durchaus vorstellbar, also das wird auch passieren. Ich meine, es ist ja auch vor allen Dingen auf kurdischer Seite eine Alternativlosigkeit. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man vielleicht den Leuten einfach nochmal diese ganze Sache um Kurdistan erklären. So, ne, weil da spielen auch jetzt schon wieder so viele Fraktionen eine Rolle. Also vielleicht einfach mal so zum Anfang, Kurdistan ist halt ein Gebiet mit einer sehr großen ethnischen Bevölkerung. Also alleine im Iran leben schätzungsweise 9 Millionen Kurdinnen und Kurden. Und das Gebiet Kurdistans erstreckt sich halt über die Türkei, über den Iran, über den Irak, über Syrien. So, und es ist halt quasi eine Bevölkerungsgruppe, die nach der kolonialen Grenzziehung leer ausgegangen ist, ohne eigenen Staat, wenn man es jetzt mal so nennen kann. So, und seitdem gibt es natürlich das Bestreben der kurdischen Bevölkerung, die ja auch, wie zum Beispiel auch bei uns hier in Europa, die Basken, ne, eine eigene Bevölkerung mit eigener Kultur, eigener Historie, eigener Sprache, eigenen Bräuchen sind, ein eigenes Gebiet, aus dem sie kommen, aber auf ihrem eigenen Gebiet keinen eigenen Staat haben dürfen. So. Und in allen Ländern Kurdistans gibt es diese Oppositionsbewegung. Ne? Es gibt Regionen wie im Irak zum Beispiel. Ne? Da gibt es ja die autonome Region Kurdistans, so, die ja weitestgehend Autonomierechte besitzt. Ne? Wir hatten in Nordostsyrien, hatten wir Rojava, was bis Anfang des Jahres auch so war. Ja, und in diesen Gebieten gibt es natürlich auch wieder verschiedene Parteien. Ne? Also man hat ja zum Beispiel ganz klassisch in der Türkei die PKK, die PYD bzw. PYD in Rojava, also in Syrien, ne, die der man eine Nähe zur PKK nachsagt. Im Irak gibt es tatsächlich ja zum einen die KDP, ne, das ist die Partei von Barzani, die quasi auch den irakischen Teil Kurdistans regiert, die im Vergleich zu anderen kurdischen Parteien sehr offen gegenüber der Türkei ist und auch des irakischen Zentralstaates. Und dann gibt es aber noch die PUK. Das ist diese Partei in den Bergen bei Sulmanir, die auch eher wieder in Richtung ideologische Nähe zur PKK man nachsagen kann. So. Mhm. Und dann, wenn wir jetzt in den Iran schauen, dann gibt es da vor allen Dingen zwei große Player. Das ist zum einen die KDPI, das ist die Demokratische Partei Iranisches Kurdistan. Und dann gibt es die PAK und das ist die Kurdische Freiheitspartei Iran. So. Und das sind so die zwei Big Player. Und dazwischen gibt's halt noch ganz viele andere Parteien. KDPI und PAK sind beide sehr marxistisch-leninistisch angehaucht. Tatsächlich. Und gleichzeitig Bestrebungen autonomer Staat. Gerade die PAK ist dann nochmal sehr viel extremer als andere kurdische Parteien. Also die lehnen zum Beispiel sowas wie eine autonome Region, wie das im Irak ist, kategorisch ab und sagen, für uns gibt's nur Kurdistan und mehr nicht. Die iranisch-kurdischen Parteien waren jetzt eigentlich in den letzten Jahren eigentlich durchgehend im Irak, also im irakischen Teil Kurdistans, haben da auch ihre Parteiquartiere, die auch jetzt beschossen wurden durch den Iran. Und um diese Parteien, also gerade um die KDPI und um die PAK geht's, beziehungsweise um das Bündnis, was man jetzt geschmiedet hat aus allen iranisch-kurdischen Parteien. Diese Fraktion will man jetzt halt von Seiten der USA bewaffnen.
Ich kann mich erinnern, dass, als ich im Irak war, dass die Kurden im Nordwesten zu Syrien überhaupt nicht gut ausgekommen sind mit dem iranischen Kurden.
Ja, da gibt's unendlich viele Differenzen tatsächlich, ne? Und die sind zum einen politisch, die sind zum anderen aber auch einfach, weil es da um Machtverhältnisse geht. Da geht's ja in Teilen auch noch ganz viel um Clanstrukturen sogar, ja. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert, weil zum Beispiel zwischen Syrien und dem Irak, also den dortigen Kurdenfraktionen, war es ja auch nicht immer rosig miteinander. Gleichzeitig aber zum Beispiel damals in Kobani waren dann trotzdem auch die eher verfeindeten KDP-Peschmerga auf einmal in Kobani, als der IS vor den Toren stand 2015. Auch jetzt, wo es die Auseinandersetzung mit der Regierung gab, haben kurdische Parteien umgehend Truppen nach Rojava geschickt. So, also es gibt diese ideologische Differenz. Gleichzeitig hat man sich aber, wenn der Feind von außen kam, eigentlich immer beigestanden.
Was heißt denn, wenn die USA bewaffnen will? Was bedeutet das? Also Helme, Gewehre, Schusswesten oder F-15, ballistische Raketen und Artillerie?
Da wird es eher um Helme, Schusswesten, Gewehre gehen. Mit Sicherheit auch um die eine oder andere Panzerabwehrrakete. Man muss sich aber auch gleichzeitig, braucht man sich jetzt keine Illusionen machen, das Ausbilden von Kampfpiloten dauert Jahre. Und man muss auch da sich im Klaren sein, Anrainerstaaten wie die Türkei zum Beispiel oder auch der Irak selber finden das natürlich gar nicht gut.
Was bedeutet das denn, wenn du, also baut man sich da mit Hilfe der Amerikaner, also jetzt mal um es ganz drastisch auszubilden, und ich weiß, dass ideologisch und religiös Kurden nichts damit zu tun haben, aber besteht da die Gefahr, dass man sich wieder so eine Art Taliban auch baut, wenn man sie wieder bewaffnet, oder haben die Kurden in der Vergangenheit bewiesen, wir können mit Waffen umgehen und auch mit unseren moralischen Weltbildern?
Also ich glaube, das birgt das Risiko mehrerer Faktoren, also es sind mehrere Faktoren, die da ein Risiko der Destabilisierung für die Region haben. Also zum einen natürlich bestärkt das den kurdischen Freiheitskampf, was jetzt erstmal nichts Negatives ist. Gleichzeitig ist aber dann halt die Frage, wie findet die Türkei das zum Beispiel? So, ne? Und die Türkei ist halt einfach immer noch ein NATO-Partner. Toleriert das die Türkei, ja oder nein? Und das ist ja auch zum Beispiel ein Beispiel, was wir in Syrien, aber auch im Irak durchgehend gesehen haben. Auf der einen Seite bekommen die Kurdinnen und Kurden Unterstützung von den USA, auf der anderen Seite werden sie aber von der Türkei bombardiert. So, also das ist zum einen diese Gemengelage. Zum anderen, und ich glaube da auch, wenn wir uns jetzt mal auf den Iran nur beziehen, ist einfach mal erstmal die Frage, okay, wie viele Kräfte können da mobilisiert werden? So. Also man geht derzeit davon aus, dass so auf Seiten der kurdischen Parteien, also gerade so die PAK und die KDPI, nicht mehr als 10.000 Kämpferinnen und Kämpfer sind, was erstmal jetzt nicht reicht, um ein Regime zu stürzen. Wenn man jetzt aber sagt, es sind 9 Millionen und man jetzt mal ganz freundlich auslegt, dass von diesen 9 Millionen wahrscheinlich in etwa ein Drittel mobilisierbar sein würden, also wenn man Personen, die systemrelevante Jobs, alte Kinder und sowas ausgliedert, könnten nach freundlichsten Schätzungen ein Drittel mobilisierbarer Bevölkerung übrig bleiben. Das wären dann schon wieder 3 Millionen Kämpferinnen und Kämpfer. Ne? Das ist zum einen erstmal die eine Sache. Ne? Die realistische Zahl wird irgendwo dazwischen liegen. Mhm. So. Jetzt ist aber die Sache, und ich glaube, und da wird es jetzt wieder schwierig, weil zum einen die Kurden kämpfen für ein freies Kurdistan. So. Die wollen kein Teil des Irans mehr sein. So. Also hat man so dieses eine Problem. Zum anderen muss man auch sagen, dass auch ein Großteil der iranischen Opposition dem kurdischen Freiheitskampf sehr skeptisch entgegenstehen. Gerade die Anhängerinnen und Anhänger des Schahs.
Alter, ist das kompliziert. Das ist so, also ich höre dir sehr aufmerksam zu, aber das ist wirklich so, also wie, ich habe das Gefühl, dass dieser Konflikt sich noch weniger eignet, um eine eindeutige Meinung haben zu können.
Ja, und man muss dazu sagen, gerade die Kurden im Iran sind mit den Anhängern des Schahs mindestens genauso verfeindet wie mit dem aktuellen Regime. Und das geht vor allen Dingen darauf zurück, im Jahr 1946 gab es mal kurz so eine Autonomie im iranischen Teil von Kurdistan. Das war die Republik Mahabad. So. Und als 1947 die Sowjets abgezogen sind von da, sind die Truppen vom Schah dort eingerichtet und haben Qasi Mohammed, was so der Gründer der Republik und ein kurdischer Freiheitsheld ist, direkt hingerichtet und die Macht übernommen. So. Also Kurden und Schah-Anhänger sind auch alles andere als Freunde miteinander. Ne, und da ist jetzt natürlich wieder dieses, ne, mach's richtig oder mach's halt gar nicht, aber irgendwie. Ne, und wie gesagt, ich bin absolut niemand, der sagt, die Kurden sollten keine Waffen haben. Ganz im Gegenteil. Aber irgendwie birgt dieser US-amerikanische Plan, den man da hat, irgendwie gerade ganz schön viel Chaos.
Wie macht man das eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich, dass die Kurden jetzt an der Stelle sagen, na gut, wir vertrauen euch nochmal, obwohl ihr uns schon so oft enttäuscht habt auch?
Ja, also man braucht nur zurückgehen. Die Kurden haben damals Kirkuk vom Islamischen Staat erobert, haben 2017 da ein Referendum abgehalten über die Autonomie Kurdistans. Als die irakische Armee dagegen vorgegangen ist, haben die Amerikaner die Kurden fallen lassen. Vor 2 Monaten mittlerweile haben die Amerikaner die Kurden in Nordostsyrien fallen gelassen. Übrigens auch jedes Mal in den letzten Jahren, wenn die Türkei eine Offensive gemacht hat und bombardiert hat. So, ne? Und ich glaube, dass man den USA nicht trauen kann, da sind sich alle Kurdinnen und Kurden einig. Gleichzeitig muss man halt aber natürlich sagen, ist da immer noch dieser Opportunismus, ne? Wenn ich Waffen bekomme und wenn das Regime fällt, es ist gleichzeitig für die auch eine Chance, da Fakten zu schaffen, einen Status quo zu schaffen, der vielleicht, wenn es eine neue Ordnung im Iran gibt, dann bestehen bleiben kann.
Ist das also vielleicht ein extremes Beispiel für diese Gleichzeitigkeit der Dinge?
Absolut. Ist ein extremes Beispiel dafür, total.
Also du riskierst deine eigene Sicherheit, um mit einem absolut nicht vertrauenswürdigen Koalitionspartner in diesen Krieg zu ziehen. Um ja, das möglicherweise dann danach ein eigenes Land zu haben.
Ja, das stimmt, aber auch da muss man wieder sagen, ne, als das kurdische Mädchen getötet wurde vom iranischen Regime, als es da in Teheran zu Besuch war, ne, also so, und es zu Demonstrationen da gab, also diese weltberühmten Jihad Azadi-Proteste, die überwiegend im iranischen Kurdistan waren. Also es hat jetzt auch keine amerikanischen Waffen gebraucht für das Regime, um Kurden niederzumetzeln. Ne? Also das ist jetzt nicht so, als würden die Kurdinnen und Kurden im Iran irgendeine Freiheit gerade riskieren. So, die sind unterdrückt. So, und haben jetzt natürlich die Möglichkeit, sich daraus zu lösen. Gleichzeitig muss man aber sagen, schon alleine von der Fläche des Landes, die der Iran hat, werden die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer, selbst wenn sie Unterstützung von Kurdinnen und Kurden aus dem Ausland bekommen, werden nicht in der Lage sein, dieses riesige Land unter Kontrolle zu bringen. Und erst recht nicht, weil es einfach viel zu viele Fraktionen gibt an iranischen Oppositionellen, die alles andere wollen als eine kurdische Autonomie. Also im schlimmsten Fall sät man hier gerade, legt man hier gerade den Grundstein für einen weiteren Bürgerkrieg.
Ich habe Pauline Jeckels geschrieben. Die hast du mir empfohlen. Ich folge der auch schon ganz lange, habe ich gesehen. Das ist eine Journalistin. Und sie hat mehrere Posts gemacht über Dubai. Und sie hat es sehr, sehr gut gemacht, weil wir in der Reaktion vieler Influencer online sehen können, wie, und das hat sie gut erklärt, Propaganda funktioniert. Das ist sozusagen, man muss diesen Menschen auch jetzt erstmal nichts vorwerfen. Man kann es irgendwie scheiße finden, dass die da leben. Man kann das irgendwie auch scheiße finden, dass die so viel Geld haben. Man darf auch wirklich scheiße finden, dass die Steuern sparen beziehungsweise Steuern nicht bezahlen wollen in Deutschland und jetzt dort wieder hinfahren. Das kann man alles kritisieren. Aber den Punkt, den Pauline Jeckels gemacht hat, nämlich wie Propaganda funktioniert, fand ich total interessant. Es gab ja dann diese Mutmaßung, ob die Leute ein Skript bekommen haben, damit sie das machen müssen. Ich habe jetzt auch eine Person vor Ort nochmal gefragt, habt ihr ein Skript bekommen? Ich habe eine andere Person gefragt, hast du davon gehört, dass es dieses Skript gab? Gab es gar nicht, brauche es auch gar nicht, weil das ist ja das, worin die Arabische Emirate sehr viel Geld investiert. Über Jahre jetzt schon, dass du ein bestimmtes Bild von diesem Land hast. Und diese Menschen, die dort leben, haben dieses Bild ohne Aufforderung wahrscheinlich einfach weiter transportiert. Und das ist, wie Propaganda funktioniert. Ich möchte an der Stelle aber auch betonen, nicht nur Dubai macht Propaganda. Das ist, wenn irgendwie Armin Laschet, war das Armin Laschet? Irgendwer saß in einem Kindergarten oder wer hat bei Logo gerade erklärt?
Armin Laschet, ja.
Das war Armin Laschet, genau. Das war, glaube ich, auch bei Pauline Jeckels. Wenn Armin Laschet bei Logo erklärt, der Iran muss angegriffen werden, weil dort Atomprogramme potenziell Atomwaffen möglich machen, dann ist das ja auch Propaganda. Also niemand ist in der Welt geschützt davor, dass sein Land und andere Länder Propaganda nutzen, um Haltungen zu erzeugen, weil sie die ja auch als Legitimation brauchen. Das ist irgendwie, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir aus Deutschland heraus Dubai kritisieren können, logisch, aber eben auch in Deutschland natürlich auch Propaganda benutzt wird, um zum Beispiel militärische Einsätze oder 500 Milliarden Sondervermögen zu rechtfertigen. Also so, da macht uns ja keiner was vor.
Nee, ich muss auch sagen, Armin Laschet bei Logo war echt mein großer Hit. Ich habe irgendwie gedacht, der ist so politisch tot, ne, und dann taucht er auf einmal wieder auf der Bildfläche auf, hatte irgendwie so ein bisschen Ragebait-Charakter.
Für Achtjährige.
Ja, nee, aber ich glaube, so zwei Punkte, die da irgendwie ganz spannend dazu sind. Also zum einen glaube ich, ich habe da auch mit einem Kollegen drüber geredet tatsächlich, wie er das einschätzt. Und der meinte ja, naja, aber also zum einen, du brauchst ja dieses Skript gar nicht, weil ja Social Media irgendwie so funktioniert, ne? Dass alle so in einem Reel so ein Lied holen, was gerade trendet zum Beispiel. Ne, also indem alle das Gleiche machen, gehen ja alle auch in den Views und sowas so total hoch, weil der Instagram irgendwie merkt, okay, das hier trendet gerade total. Ne? Aber was zum Beispiel sehr spannend ist, und da hat mich auch der Kollege drauf gebracht, und das habe ich dann noch recherchiert, und das ist super spannend, wenn du online dein Geld verdienst, also zum Beispiel auch als Influencer oder sowas, ne, dann musst du in Dubai dafür eine Lizenz beantragen. Also du brauchst von einem Ministerium eine Erlaubnis, Influencer sein dürfen zu dürfen. Ne? Mhm. Und da ist dann natürlich schon auch, kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass viele dieser Influencerinnen und Influencer natürlich nichts posten würden, was der Regierung in Dubai missfällt, weil sie potenziell diese Lizenz verlieren würden, womit sie ja ihr Einkommen in Dubai erzielen. Und das gilt nicht nur irgendwie dafür, wenn du Influencer bist, sondern auch wenn du irgendwie so ein, diese typischen Finance-Coaching-Broker-Bro bist. Für die genauso. Also wer ein Online-Business macht, braucht explizit dafür die Erlaubnis. So.
Das und man darf auch nicht vergessen, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, als Journalist ist es wirklich, als westlicher Journalist ist es wirklich nicht leicht, in Dubai zu arbeiten. Es ist, man steht unter starker Beobachtung, du packst die Kamera auf der Straße aus, du wirst sofort danach gefragt, was willst du hier drehen, du brauchst für alles eine Erlaubnis, also dieses, es gibt ja auch wieder so einen Reflex, jetzt Dubai zu verteidigen, also diese andere Seite verteidigt jetzt Dubai. Also die Bedingungen dort sind, wenn du Kohle hast, gut. Wenn du keine Kohle hast, wenn du ein Arbeitsmigrant bist, der dort irgendwie hingeht zum Arbeiten, dann kriegst du natürlich mehr Geld als oft zu Hause. Aber das heißt ja nicht, dass die Arbeitsbedingungen für dich auch top sind, dass sie in den seltensten Fällen sind. Also man muss auch da kritisch gucken und man muss auch da, glaube ich, und das, ich glaube, wir müssen in diesem Podcast in Zukunft einfach wirklich mehr üben, Gleichzeitigkeit zuzulassen.
Ja. Klingt irgendwie, wenn du so über Dubai redest, wie Berlin.
Nee, Moment mal. In Berlin kann ich meine Kamera rausholen und drehen. Ich möchte, dass du das wieder zurückkommst.
Ach so, das stimmt. Nee, das meinte ich nicht, aber wo du gesagt hast, so, wenn man Geld hat, ist gut, aber wenn du Arbeitsmigration machst, muss ich direkt an unsere Lieferfahrer auf ihren Elektrobikes.
Ja, ich glaube, das gilt einfach auch für viele Orte auf der Welt. aber trotzdem ist es jetzt nicht so, dass, du hast eigentlich einen Punkt. Du machst einen Punkt, Martin.
Ja, ich wollte aber eigentlich noch ein bisschen witzig sein, so ganz.
Aber es ist ein Punkt. Also ich meine, ich habe furchtbarste Lebensbedingungen für Menschen, die zum Beispiel, wenn ich in, warte, wenn ich ein Beispiel gebe, wo es mir auch wieder so krass aufgefallen ist, anderes Beispiel, weniger furchtbare Lebensbedingungen, aber schlechte Arbeitsbedingungen für die Menschen in Thailand. Viele von denen fliehen aus Burma, Myanmar vor dem Krieg und arbeiten dann eben für schlechteres Geld in Thailand. Ja. Also du hast ja eigentlich diese Migration wegen Krieg und möglichen besseren finanziellen Möglichkeiten für deine Familie, hast du ja weltweit, nicht nur in Dubai. Und du hast einen Punkt, ohne dass du es, glaube ich, beabsichtigt hast, hast du mich gerade da so ein bisschen runtergeholt wieder. Was es aber nicht besser macht. Leute, hört auf, Leute auszubeuten, ist eigentlich das, was da am Ende rauskommen muss.
So. Genau.
Ey, am Ende steht Klassismus. Am Ende ist es der Klassismus. Ich will von dir wissen, was diese Sache mit dem U-Boot ist. Hast du das Video gesehen? Da gibt's ein Video zu, wie dieser Torpedo dieses Schiff, diese Fregatte heißt es, glaube ich, trifft und mit einer unfassbaren Kraft das ganze Schiff hebt sich hoch.
Genau. Und geht dann unter. Die Al-Restana, ne, was so ein bisschen so das Prestigeschiff der iranischen Marine war, die war in Indien auf einer Flottenschau und ist auf dem Rückweg in den Iran gewesen, weil sie ja da jetzt gebraucht wurde und wurde dann in den Gewässern um Sri Lanka herum tatsächlich von einem amerikanischen U-Boot versenkt.
Ey, das musst du dir mal vorstellen. In den Gewässern um Sri Lanka?
Ja. Ich finde es halt spannend.
Also sind da auf der ganzen Welt, sind da überall U-Boote, von denen wir nicht wissen?
Ja, auf jeden Fall. Das natürlich, also mit dem Kalten Krieg haben die U-Boot-Ausflüge unserer Nation ja nicht aufgehört. Gleichzeitig und auch da wieder, was ich mich halt gefragt habe, ist es halt so ein bisschen so die Bilder, die man generieren möchte. Ne? Also die Frage, so war das U-Boot gerade vor Ort oder wurde das U-Boot gezielt auf die Jagd geschickt? Weil so diese U-Boot gegen Schiff-Situation haben wir eigentlich relativ selten nur noch, ne? Also U-Boote
seit dem Zweiten Weltkrieg nur zweimal ist es passiert, glaube ich, insgesamt weltweit. Und es ist das erste Mal, dass die USA wieder ein Torpedo abgeschossen
haben. Genau, ich glaube, der letzte Torpedoabschuss auf ein Schiff war Falklandkrieg oder sowas, ne? Ja. Da hat auf jeden Fall ein argentinisches U-Boot ein britisches Schiff versenkt. Man muss halt sagen, das spielt auch vor allen Dingen damit, dass U-Boote zumindest zur Jagd auf andere Schiffe so ein bisschen obsolet geworden sind. Einfach dadurch, dass Flugzeuge dieselbe Sprengkraft transportieren können und wesentlich schneller und kostengünstiger sind als so ein riesen U-Boot da durchs Meer zu schicken. Und U-Boote eigentlich in den letzten Jahren immer mehr zu einer Startplattform für Marschflugkörper verkommen sind, ne, und zur nuklearen Abschreckung. Für mich ist halt so die Frage, okay, wenn es gerade vor Ort war und man gesagt hat, okay, wir machen es jetzt. Ansonsten auch da wieder der Krieg der Bilder, auch es vielleicht einfach nochmal auszuprobieren. Mhm. Ich weiß es nicht, ne, aber man muss dazu halt einfach sagen, das U-Boot hat jetzt nichts gemacht, was nicht auch ein Flugzeug hätte machen können, was deutlich schneller ist und deutlich kostengünstiger im Unterhalt.
Was ist dran? Ich weiß nicht, ob du was darüber weißt, dass die, also eigentlich laut Genfer Konvention darfst du dann die Überlebenden eines solchen Angriff nicht ertrinken lassen.
Nee, darfst du nicht. Du bist dafür verantwortlich,
die Amerikaner haben nicht geholfen. Haben sie nicht getan. Angeblich. Hast du da was gehört drüber? Also es haben andere Truppen, ich kann mal kurz gucken.
Sri Lanka. Die Marine von Sri Lanka ist ausgerückt und hat da Schiffsbrüche geborgen. Ja, tatsächlich. Also du bist eigentlich dazu verpflichtet, die Schiffsbrüchigen zu bergen und demnächst sicheren Hafen zuzuführen. Haben sie nicht gemacht.
Warum nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, weil man vielleicht auf amerikanischer Seite nicht so viel Wert auf die Genfer Konvention legt.
Um es mal ganz deutlich zu sagen.
Ja, und ich glaube auch in Zeiten, ne, das sind halt vielleicht Dinge, über die hat man sich im Zweiten Weltkrieg vielleicht mehr Gedanken gemacht, ne, dass man potenziell Schiffsbrüchige aufnehmen muss, wenn man mit seinem U-Boot rausfährt auf Schiffsjagd oder was auch immer. Ich glaube, das hat man heutzutage teilweise gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich glaube auch, dass gerade U-Boote sind jetzt nicht dafür ausgelegt, Schiffbrüchige aufzunehmen.
Das stimmt allerdings. So, also so stellt es mir recht schwer vor.
Ja, ja, also ich glaube nicht, dass sowas bei der Konstruktion berücksichtigt wird.
Wie bewertest du den Auftritt von Merz bei Trump? Der war jetzt ja da, hatte eine halbe Stunde Zeit, mit ihm sich zu unterhalten. Sehr wenig Redeanteil. Wie bewerten wir das? Welche Rolle hat Friedrich Merz? Und warum sagt Trump zu Friedrich Merz, danke, dass du uns so unterstützt, aber Spanien und England sind scheiße, die unterstützen uns nicht. Warum passiert das?
Also zum einen, Spanien und England haben den USA versagt, ihr Territorium zu nutzen für die Angriffe auf den Iran. Das haben wir als Deutschland nicht getan. Also sowohl die ganzen Flugzeuge sind über Deutschland geflogen, also in Ramstein und Spandauer war die Hölle los. Unmittelbar vor dem Angriff. So, das ist die eine Sache. Zum anderen muss man ja auch sagen, und das ist ja auch was wir ganz oft vergessen, es gibt ja diese riesen Antennenstation bei Ramstein auch, ne, wo so ein riesen Feld mit Antennen ist, was mit Glasfaserkabel unter Meer direkt in die USA verbunden ist. Ohne das könnte man diese ganzen Drohnen überhaupt gar nicht in Echtzeit in der Region Mittlerer Osten steuern. Ne, weil das, wenn das nur über Funk, über Satelliten gehen würde, viel zu langsam wäre. Ne, also so, wir sind Deutschland eigentlich für alle Drohenschläge der USA in Afrika und im Mittleren Osten und was auch immer, sind wir in Deutschland sozusagen die Relaisstation. Das ist halt was wir immer wieder vergessen. Ne? Also dementsprechend unterstützen wir die Amerikaner natürlich, gerade als Drehkreuz und halt als Relais für die Drohnen bei der Kriegsführung. Dann, weil Spanien weiter davon entfernt ist, das von Trump geforderte 5% Ziel des Bruttoinlandsprodukts, das übrigens die USA auch nicht erreichen, zu erreichen. Das ist so der eine Punkt. Und ich meine, Merz hat einen Auftrag da. Und ich glaube, ne, also dieser Ausflug dahin war ja schon geplant, bevor es zum Krieg gegen den Iran kam. Man sagt immer, also ne, auch Clausewitz damals, ne, den Krieg hat der gewonnen, der seine Ziele erreicht. Und ja, ich glaube, das Ziel von Merz, dahin zu gehen, war vor allen Dingen, Trump nicht zu verärgern. Weil
ist
man
er ein Opportunist? Ist Merz ein Opportunist? Kann man ihm das vorwerfen oder ist er ein Stratege, wenn er sowas macht?
Ich glaube sowohl als auch. Ne, er hat es ja versucht, Trump so ein bisschen näher zu bringen, auch nochmal mit Ukraine und dem Handelsabkommen. Das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Ja, also ich würde sagen, dieser Besuch von Merz, irgendwie, der wird so viel diskutiert und ich habe überhaupt gar nicht so das Gefühl, also meine persönliche Einschätzung, bin ich ganz ehrlich, also so, weißt du, Trump ist niemand, den du mit Argumenten überzeugen kannst, das ist jemand, den du generell nicht überzeugen kannst, weil er sowieso irgendwie das macht, was in seinem Kopf kruderweise vorgeht. Und deswegen wäre meine persönliche Einschätzung zu Merz seinem Besuch da weder gut noch schlecht, sondern eher so unrelevant. Also das wird jetzt keine Änderung, weder positiv noch negativ im Weltgeschehen haben, wenn Friedrich Merz zu Donald Trump reist.
Tel Aviv wird getroffen, der Krieg geht weiter in der ganzen Region, es weitet sich aus. Wir haben, glaube ich, auch schon im Recap darüber gesprochen, dass Zypern sogar eine Basis getroffen wurde. Dieser Flächenbrand, lodert der oder ist der schon, ist sozusagen alles in Flammen gerade?
Also vieles ist in Flammen gerade. Ja, es fliegen auch Raketen nach Tel Aviv. Was ich da tatsächlich spannend finde, auch da wieder, ne, man redet, okay, es fliegen Raketen nach Tel Aviv, es fliegen Raketen nach Israel, auch ins Westjordanland, so, vielleicht sogar nach Gaza, man weiß ja nicht, das ist ja auch nicht immer alles das Präziseste, ich glaube, das ist so der eine Punkt, also das passiert einfach gerade, es ist ja in Tel Aviv, glaube ich, gerade auch mehrmals täglich Luftalarm. Und das passiert nun mal, dass manche Raketen es durch den Iron Dome schaffen, ist auch verständlich. Wenn der Iran eine Sache kann mit seiner Masse an Flugkörpern, dann ist es Übersättigung. Ne? Also das bedeutet, je mehr ich schieße, irgendwas wird durchkommen. Es gibt keine hundertprozentige Abfangquote. Ne? Ganz egal, wie gut so ein System ist. Was ich aber, und das ist aber was, da will ich mich mal ein bisschen näher reinlesen tatsächlich noch, weil das fand ich so ganz spannend. Weil ich letztens so einen Artikel gelesen habe dazu, okay, wo, also ne, dass gerade so Gegenden, wo viele Beduinen sind, wo jetzt quasi eine ganz andere Dichte ist an Alarmsirenen und Luftschutzräumen, ganz zu schweigen natürlich von Palästinensergebieten, ne? Und das fand ich eigentlich sehr spannend, so bei dieser Diskussion gerade, weil jetzt irgendwie mehrere darüber sprechen, okay, welche Bevölkerungsgruppen, und da geht es jetzt nicht nur um Palästinenserinnen und Palästinenser, ne? Ich meine, wenn wir nach Israel gucken, gibt es ja auch zum Beispiel eine krasse Benachteiligung von arabischen Jüdinnen und Juden, ne? Also gerade so die aus dem Jemen und sowas mehr oder weniger als letztes gekommen sind, sind ja bis heute stark benachteiligt. Und dass gerade in diesen Gebieten es eine ganz andere Dichte an Sirenen und Schutzräumen gibt.
Martin, vielen Dank für dieses Update und ja, bis nächste Woche.
Gerne.
Beziehungsweise alle Patreons können uns ja eigentlich fast täglich mittlerweile hören auf Patreon mit verschiedensten Inhalten und ja, bis bald.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bitte. Zum Beispiel, indem ihr bei Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt sogar einen Themenvorschlag? Kein Problem. Schreibt uns einfach eine Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Wenn euch Alles muss raus gefällt, unterstützt uns gerne auch auf Patreon. Dort versorgen wir euch mit exklusiven Podcast-Folgen, unseren Themenkonferenzen, Specials zu unseren Drehs und anderen tollen Extras. Alle Links findet ihr unten in den Shownotes. Neue Folgen erscheinen donnerstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Alles muss raus ist eine Produktion von PQPP2 GmbH. Redaktion: Luca Lau, Katharina Merzenich, Thilo Mischke, Marlon Plaas. Audioproduktion und Musik: Leo Ebert Glang. Moderiert wird Alles muss raus von mir, Thilo Mischke. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Disclaimer: Dieser Podcast ist ein zeitaktuelles Dokument. Informationen und Perspektiven können sich mit der Zeit verändern. Bitte beachte, dass sich neue Erkenntnisse oder Entwicklungen auf die hier besprochenen Themen auswirken können.